Psalm 24 ist der Psalm für diesen ersten Advent, den wollen wir miteinander hören. Ein Psalm Davids. Die Erde ist des Herrn und was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen. Denn er hat ihn über den Meeren gegründet und über den Wassern bereitet. Wer darf auf des Herrn Berg gehen und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Wer unschuldige Hände hat und reines Herzens ist, wer nicht bedacht ist auf Lug und Trug und nicht falsche Eide schwört, der wird den Segen vom Herrn empfangen und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heiles. Das ist das Geschlecht, das nach ihm fragt, das da sucht dein Antlitz, Gott Jakobs. Mache die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr, stark und mächtig, der Herr, mächtig im Streit. Mache die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr Zebaoth, er ist der König der Ehre. Zum Gebet und zum anschließenden Lied darf ich Sie einladen, dass Sie aufstehen. Herr Jesus Christus, an diesem Morgen wollen wir dir von ganzem Herzen danken, dass wir so vor dir stehen dürfen, vor dem König der Ehre, vor unserem Herrn, vor unserem Erlöser, vor unserem Heiland, vor dem, der kommen wird, um dann auch als König zu erscheinen. Und wenn wir das hören und wenn wir das singen, dann ist es keine Königsromantik, wie wir es von manchen anderen Stellen, von manchen Märchen kennen, sondern dann wissen wir, du bist der eine König, der so ganz, ganz anders ist als alle Könige, von denen wir so unsere Vorstellungen haben. Du wirst kommen, um dein Reich aufzurichten. Du kommst, um dein Volk Israel zu sammeln. Und sie werden dich sehen, sie werden dich erkennen und sie werden zuallererst ihre Knie vor dir beugen und dich ehren und dich anbeten, endlich dich sehen, auf den sie so warten. Und das gilt ja in diesen Tagen in besonderer Weise, dass sie ausschauen nach dir, soweit sie auf dich warten, mit großem Sehnen und sich dann freuen dürfen, wenn du kommst. Und darum bitten wir dich von ganzem Herzen, dass die Türen in dieser Welt weit, weit aufgehen, zuerst in deinem Volk und dann bei all denen, die auch noch auf dich warten mit großem Sehnen. Und dann dürfen wir uns freuen, dass wir dich schon kennen dürfen, dich schon anbeten mit unseren Liedern an diesem ersten Advent in ganz besonderer Weise, dass wir schon wissen, von dem wir reden. Dass wir wissen, wem wir die Türen und die Tore in der Welt weit öffnen und dass wir das erlebt haben, als wir unsere Herzen dir geöffnet haben, wie du eingezogen bist und dann alles anders und alles neu geworden ist. Ja, und das wünschen wir, das erbitten wir von dir, dass du so hineinkommst auch in diese Zeit, in diese Tage, in diese Welt. Lass die Tore weit offen stehen. Und begegne du auch noch den vielen, die dich noch nicht kennen, die dich noch nicht gesehen haben, aber wir ahnen, was es bedeutet, wenn du so hineinkommst. Bitten dich für dein Volk Israel an diesem Morgen, dass du dich ihnen offenbarst. Wir bitten dich für alle, die an diesem Tag irgendwo in einem Gottesdienst sitzen, auch in unserem Land. Lass es geschehen, dass du ihnen begegnen kannst und dass sie dich vielleicht zum ersten Mal sehen. Du bist da, um zu segnen. Du bist da auch, um uns zu segnen, uns und die Kinder, die in diesem Haus sind und die Mitarbeiter. Danke, dass du mitten unter uns bist und wir dich anbeten und ehren dürfen als unseren König. Gelobt sei dein Name. Amen.
Was für eine schöne Zeit, die Adventszeit. Ich meine das ganz ernst, das mag Sie überraschen in Deutschland, weil wir ja dieses Positivgehen, das haben wir ja einen Defekt. Aber ich meine das wirklich tatsächlich, was für eine schöne Zeit. Kommst du mal raus. Und das im Südwesten. Nicht die Einheitsmatsche. traumhaft schön, winterlich, kalt, sonnig. Was für ein erster Advent. Und dann Sie, nette Menschen, die am ersten Advent hier sind, Gott loben in Ehren. Ist das nicht gut? Natürlich. Was gehört doch dazu? Punsch, gestern Abend gab es Punsch. Feuer, Glühwein draußen, sehr gut. Lichter, endlich Lichter. Musik, ich habe morgen versucht, den ollen CD-Player wie früher wieder in Betrieb zu kriegen, damit die entsprechende Bach-Kantate aus dem Weihnachtsoratorium da durchläuft. Geschenkpapier. Ach, ich höre auf. Aber, oder vielleicht noch besondere Termine. Natürlich, der Dezember bringt besondere Termine. Man kann ja da wieder einen auf Stress machen. Aber man kann sich einfach dann freuen. Wow, ist das gut. Wir dürfen in diesem Land das reinbringen. Nächsten Sonntag dann mit ein paar hundert Leuten durch den Lahue-Park tigern und den Weihnachtsweg begehen und hoffen und beten, dass der Funke ankommt, dass da was Sensationelles passiert ist vor 2000 Jahren. Dass der lebendige Gott auf diese Erde in Jesus Christus kam. Oder haben Sie einen Baum schon? Allein dieses Baum aussuchen ist ein ganz wichtiges Thema. Und denken Sie an diese berühmten Kindergarten-Weihnachtsfeiern, wo gestandene Männer mit fast 2 Zentnern auf diesem kleinen Stühlchen Platz nehmen und sich freuen, wenn ihre mit Engeln bestückten Kinderflügeln dann eben durch das kleine Universum tigern. Boah, ist das gut. Ja. Das gehört alles dazu. Aber natürlich, ja, natürlich sagen Sie, und da haben Sie auch recht, es gibt ja noch ganz andere Adventswelten. Ja. Es gibt noch ganz andere Adventswelten. Welten, in die Gott uns mit hineinnehmen möchte, genau in dieser Zeit. Welten, die ihm auch am Herzen liegen. Das streicht das andere nicht weg, aber dass es noch eine andere Dimension bekommt, eine ganz andere Dimension kriegt. Und ich glaube, ein Psalm, der so ein Öffner sein kann für diese Adventswelten Gottes, für die Adventswelten Gottes, das ist dieser uralte Psalm 24, der schließt dann noch einmal ganz andere Türen auf. Und ich denke immer wieder, wenn ich ihn lese und bedenke, das machen Sie ja mit mir die meisten und auch nicht zum ersten Mal, das ist schon ganz einzigartig, was der Heilige Geist in dem Kopf von David in einem Psalm zusammengestellt hat. Das sind so ganz unterschiedliche Dimensionen drin, die wir normalerweise in unserer Denke, wenn überhaupt, dass wir es denken, schön sortiert auseinandernehmen. Und jetzt haben wir es kompakt in einem Psalm zusammen und merken, genau in der Art, in der Dosis, wie es hier ankommt, hat dieser Psalm diesen eigentlichen göttlichen Adventsgeschmack. Also was anklingen muss, wenn wir mit Gott in die Adventszeit hineingehen. Das ist ja auf der einen Seite ein Psalm, in dem die Größe, die Majestät und die Macht unseres Gottes gepriesen wird, dass einem fast die Luft wegbleibt. Einer unglaublichen Größe wird hier Gott beschrieben, wie er auftritt. Sein Name wird genannt, allein in diesem Psalm wird deutlich sein Name genannt. 6-mal wird er mit dem Gottesnamen geehrt. Und dann steht er da als der universale Schöpfer, dann steht er da in Reinheit, in Klarheit, ohne jeden Makel, ohne jeden Fehler. Und er bekommt diesen wunderschönen Namen. In unserer Tradition heißt es der König der Ehre. Herrlicher Kavod, der Herrlichkeitskönig, der Herrlichkeitskönig. Es gibt nur einen Herrlicher Kavod, nur einen Herrlichkeitskönig. Alles andere, was wir sonst so aufzubieten haben, sind Pappmaché-Figuren dagegen. Aber den gibt's. Es ist ein Psalm, der von der Größe Gottes spricht. Die Makrodimension, die ist Gott wichtig. Die Makrodimension, die ist Gott wichtig. Und letztendlich wissen wir aus unserer Tradition heraus, dieser Psalm hat für uns auch so eine ganz intime, individuelle Schiene. Wie viele alte und neue, zeitlich gesehen, alte und neue Adventslieder nehmen das auf. Diese Makrodimension vom Herrlichkeitskönig, den das Universum dient, der ist gleichzeitig der, der jetzt hineinzieht in mein Leben, in mein Herz. Diese Mikrodimension, die ebenfalls in diese Adventszeit hineingehört. Und da natürlich, wir entdecken in diesem Psalm dann eben auch tatsächlich so eine Zeitdimension, so eine Zeitachse, die über die damalige Zeit, unsere Gegenwart noch in die Zukunft hinein uns schauen lässt. Das gehört auch zur Adventszeit. Also diese Dimension, die sind wichtig. Der lebendige, riesengroße, reine, heilige Gott. Der ganz kleine, intime, mit mir zusammenlebende Jesus-Gott. Und die Zeitachse der Heilsgeschichte, das ist Advent. Das ist Advent. Das Ganze eingepackt in einen Psalm, wo man eigentlich bis heute, sage ich gut, bis heute nicht richtig weiß, was da eigentlich ursprünglich ablief. Das macht uns ein bisschen nervös. Ja, denn wir haben dann den Eindruck, da ist ja nun vom Berg des Herrn die Rede und vom Haus Gottes. Und dann kommen da Tore der Ewigkeit. Und man denkt, was war das? Natürlich immer, wenn man was nicht weiß, überlegt man, was es sein könnte. Und dann hat man irgendwelche großen Gottesdienstprozessionen, Liturgien sich vorgestellt, was da abläuft, welche Wörter da sagen, wer darf hinein. Und dann kommt die Antwort, der Antwortchor auf der anderen Seite. Interessant, wie kreativ da fließen. Aber letztendlich müssen wir sagen, wenn wir zurückgehen auf die davidische Zeit und noch nicht einmal von einem Tempel ausgehen, sondern nur von der Stiftshütte ausgehen, dann passen unsere ganzen Ideen nicht so. Aber was wir auf jeden Fall schon klar drauf haben, es geht um das Haus Gottes in allen Dimensionen, um das Haus Gottes in allen Dimensionen. Und was Haus Gottes letztendlich, abgesehen von einem Gebäude, von einer Stiftshütte, von einem Tempel, in welcher Ära auch immer meint, das haben wir miteinander gebetet im Psalm 84. Wohnen im Haus Gottes, das ist das Thema. Da brauche ich gar nicht den Stein, da brauche ich gar nicht die Gemäuer. Das kann manchmal hilfreich sein, äußerlich hilfreich sein. Ja, ganz bestimmte Orte, denken Sie an Jerusalem, an den Tempel. Ja, richtig, aber eigentlich gibt's noch viel dichter. Wohnen bei Gott, mit Gott zusammen sein, Gemeinschaft zu haben mit diesem Gott, das ist es. Und gleichzeitig gehört alles ihm. Alles gehört ihm. Und deswegen spielt das Hausmodell bei allem Nichtwissen eine ganz, ganz große Rolle. Also es geht um diese Adventsdimension. Wenn wir diese Adventsdimension uns anschauen, dann brauchen wir also wirklich tatsächlich zuerst den Makrokosmos. Wir gehen in die ganz große, offene Welt Gottes hinein. Und wenn wir in die große, offene Welt Gottes hineingehen, entdecken wir, die Erde ist des Herrn. Und was darin ist, der Erdkreis und die darauf wohnen. Denn er hat ihn über den Meeren gegründet und über den Wassern bereitet. Ein Bekenntnis zu dem universalen Schöpfergott steht am Anfang. Und verstehen Sie, das ist ja ganz klar, damit ist etwas gesetzt. Das begreifen wir teilweise gar nicht mehr richtig. Damit ist etwas gesetzt, was man sich bewusst machen muss. Es ist wie das Vorzeichen Ihres Lebens. Das Vorzeichen Ihres Lebens. Wie gehen Sie geistig in dieses Leben hinein? Wie sehen Sie geistig dieses Leben? Was von Vorzeichen hat dieses ganze Universum, das ganze Sein, Ihr Sein, mein Sein, alles? Was für ein Vorzeichen hat das? Jetzt merken wir in Psalm 24 ganz eindeutig. Zuallererst Gott. Und von Gott her wird alles andere. Das hat natürlich wahnsinnige Konsequenzen. Das hat wahnsinnige Konsequenzen. Das merken wir ja immer mehr. Das merken wir ja bei uns selber, das merken wir natürlich auch in einer immer weiter sich entchristianisierenden Gesellschaft. Was für ein Riesenunterschied das ist, wenn ich mit Psalm 24, der gesamten biblischen Offenbarung, Gott setze und dann das Ganze durchdekliniere, oder wenn ich diese Vorgabe nicht habe. Ach, das ist ja ein fundamentaler Riesenunterschied. Wie wir es nicht haben, das kriegen Sie jeden Tag mit. Also heute an die Konzentration, was es bedeutet, wenn wir es haben. Wenn wir einen Gott haben, wenn wir einen Gott an den Anfang setzen, wenn wir also den Zug unseres Lebens, den Zug unseres Seins, den Zug unseres Denkens auf dieses Gleis stellen, wow, das hat natürlich Auswirkungen. Dann ist natürlich das Allerwichtigste. Ja, selbstverständlich. Denn dann geht es doch gar nicht darum, wie ich das Leben sehe und empfinde und denke und spüre und mir vorstelle. Oder wie mein Umfeld das so sieht und wahrnimmt. Sondern das ist alles zwei, dritt, viert, fünftrangig, kann ich mal drüber nachdenken. Aber zuallererst steht Gott. Das ist deine Erde, Du bist der Schöpfer, du bist der Erhalter, du bist der Ursprung, du bist der Besitzer, du hast uns geschaffen, wir sind deine Geschöpfe, wir haben Verantwortung vor dir, du hast das Sagen, du bestimmst. Bam. Und mit jedem Satz haben sie ein kleines Universum geschaffen. Und mit jedem dieser Sätze merken sie, das hat natürlich extreme Auswirkungen. Sehen Sie, dann merken wir, wie ganz anders es ist, wenn man einen oder wenn man den Gott hat, den einen Gott hat. Wir erleben das ja sehr deutlich, dass Gott sich zum Beispiel überhaupt nicht verändert. Das macht uns ja immer ein bisschen nervös und unruhig. Denn unsere ganze Welt ist ein beständiger Modifikationsprozess. Und alle die Autoritäten und die Größen, die wir so um uns herum haben, in welche Kategorie auch sie immer laufen, müssen immer gucken, dass sie uns mitnehmen und dass wir dann quasi auch sie weiter gutheißen, dass wir ihr Gottsein, ihr Götzesein auch dann bestätigen durch unsere Anbetung und Ehre. Und wenn wir dann das nicht so tun, das kann man unterschiedlich deutlich machen über den Stimmzettel und sonst irgendwie, dann muss man sich entsprechend anpassen. An wen an? An mich, bitteschön, denn ich bin ja auch ganz, ganz wichtig und wesentlich und ich musste auch mitgucken, was ich jetzt so denke. Und jetzt merke ich, halt mal, ich habe ja einen Gott. Stopp, Andreas, stopp, ich habe einen Gott. Und dieser Gott hat bestimmt, dieser Gott hat gesetzt, dieser Gott hat Welten gebaut, dieser Gott hat auch Normen gesetzt. Und die unterliegen keinerlei Veränderung. Komplett irre. Die unterliegen keiner Reformbewegung, die haben alle Revolutionen überlebt. Die haben alle Menschenströme, die kamen und gingen, alle Herrscher, groß und klein, überstanden. Gott hat, das ist mein Satz, das ist mein Gesetz, das ist meine Norm, das ist mein Wille, das bin ich, ich bin Gott. Und wenn wir das einatmen, ich hoffe, Sie haben es ein bisschen eingeatmet, dann merken wir, das gibt es einen ganz anderen Boden, einen vollkommen anderen Boden. Das ist der Raum, in dem ich lebe. Das ist der geistige Raum, in dem ich denke, in dem Entscheidungen zu fällen sind, in der Verantwortung vor ihm und mit dem er bestimmt. Er legt fest, er setzt. Und deswegen merken wir auch, deswegen ist auch der Kontakt zu ihm, ist logischerweise von wem bestimmt? Natürlich von ihm. Also ich nicht sage, also Gott, ich könnte mir Folgendes vorstellen, mach das jetzt mal so. Und dann denke ich, bist du auch damit einverstanden? Wenn nicht, macht's auch nichts. Wir finden das gut so. Und dann machen wir das so. Und so kommen wir beide, du Gott und ich, der Mensch, miteinander klar. Nie, gar nicht. Das gibt es nicht. Denkfehler. Und deswegen diese elementare Frage, die wir im Psalm 24 haben, die uns absolut den Atem nimmt, dass da jemand sagen kann, wer darf denn auf des Herrn Berg gehen und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Und wir in unserer Neuzeit sagen, wo ist das Problem? Jederzeit ich bin doch gut, ich bin doch toll. Gott kann sich doch glücklich schätzen, wenn er noch ein paar hat, seiner Geschöpfe, die überhaupt mit ihm in Kontakt treten wollen. Aber so eine Frage, 24,3, bitte. Gott sagt, die Frage gilt immer noch. Frage steht im Raum, wer darf in die Gegenwart Gottes treten? Es gibt klare, eindeutige Zugangsbedingungen zum lebendigen Gott. Ganz klare, eindeutige Zugangsbedingungen zu Gott. Die hat er auch nicht ändern müssen und die wird er auch nicht ändern. Gut, dann schauen wir uns das mal an. Wenn wir schon das gesagt haben, unser Zug steht auf dem Gleis Gott, dann fährt der Zug weiter und da heißt es, der darf auf den Berg des Herrn gehen, der darf stehen an seiner heiligen Stätte, der tritt in die Gegenwart Gottes, der unschuldige Hände hat. Und der reinen Herzens ist. Der nicht bedacht ist auf Lug und Trug und nicht falsche Eide schwört, Wahrheit statt Lüge. Und ich hoffe, dass wir ein klein wenig das spüren. Im Augenblick ist der Zugang zu Gott zu. Tür ist zu. Das ist für uns eine ganz wichtige, elementare Aussage. Wer Gott an den Anfang seines Denkens stellt, wie sich es gebietet ist zu tun, erfährt gleichzeitig, dass diese Denkkategorie ihn zu einer unmittelbar verschlossenen Tür führt. Wenn du das tust, was richtig ist, mich an den Anfang deines Denkens stellen, bedeutet das gleichzeitig, die Tür ist zu. Die Tür ist zu. Und ich denke, das ist wichtig, dass wir es begreifen. Die ist tatsächlich wirklich richtig zu. Wir haben überhaupt keine Chance. Die Frage aus Psalm 24, und die wird ja nicht nur in Psalm 24 gestellt, die wird ja noch in anderen Texten gestellt. Die Frage aus Psalm 24 ist klar beantwortet. Mein Gott, wenn das das Zugangskriterium ist, dann ist die Tür zu. Richtig zu. Die Tür zu Gott für den Menschen ist zu. Es kommt keiner rein. Ah doch. Einer kommt rein. Der eine, in Anführungszeichen Mensch, der kommt rein. Der von ihm kam, der kommt rein. Ein einziger steht tatsächlich auf dem Berg des Herrn. Ein einziger steht tatsächlich an seiner heiligen Stätte. Eine einzige Person hat die Zugangsberechtigung, unmittelbar zu Gott, unmittelbar zum Vater im Himmel, unmittelbar zum Ewigen, zum Allmächtigen. Eine einzige, Jesus. Jesus ist der Einzige, der Reinheit hat. Reine Hände, reines Herz, reiner Mund, der Einzige. Und deswegen verstehen wir das, bitte, wir müssen das verstehen, deswegen gehört zu dieser Größe und der Heiligkeit und der Schönheit und der Macht und der Autorität dieses Gottes und dieser verschlossenen Tür, diese deutlich zu spürende verschlossene Tür, das ist gut, wenn man das merkt, das ist gut. Gleichzeitig die Erkenntnis, das ist ja der Sinn vom Advent. Mensch, das ist ja der Sinn vom Advent. Dass der eine, der reine Hände, der ein reines Herz, der einen reinen Mund hat, dass der eine gekommen ist. Und dass er der eine nicht allein geblieben ist. Er ist nicht alleine geblieben. Sondern der eine ist ja dann tatsächlich diesen Weg gegangen. Er ist ja dann der Mann geworden, der ans Kreuz auf Golgatha ging. Er ist der geworden, der sein Leben gelassen hat für alle Menschen aller Zeiten, die vor der verschlossenen Türe standen, stehen und stehen werden. Und wir kennen das. Dass dann in der Weihnachtsliederpassage es heißt, heute schleust er wieder auf die Tür zum schönen Paradies. Der Cherub steht nicht mehr dafür, Gott sei Lob, Ehre und Preis. Und so leuchtet tatsächlich in der Adventszeit wunderschön das Geschenk der Rechtfertigung des Gottlosen, wie es als Fachterminus dann heißt, die Rechtfertigung des Gottlosen auf. Ja, mein Gott, wenn ich an den Anfang meines Denkens dich setze und auf diesem Gleis fahre, dann fährt dieser Zug mit der verschlossenen Tür mich unmittelbar an den Fuß des Kreuzes auf dem Hügel Golgatha. Und an dieser Station merke ich, jetzt geht für dich, Andreas, jetzt geht tatsächlich diese Tür auf. Jetzt geht diese Tür auf. Durch die Rechtfertigung in Christus Jesus habe ich reine Hände. Durch die Rechtfertigung in Jesus Christus habe ich ein reines Herz. Durch die Rechtfertigung in Jesus Christus habe ich reine Lippen. Er hat es geschenkt und gegeben. Es ist nicht ihr Verdienst, dein Verdienst, mein Verdienst. Wie kämen wir auf diese irre Idee? Sondern der lebendige Gott, der heilige, unnahbare, wunderschöne, mächtige, lässt uns in Jesus Christus diese offene Tür sehen. Ich bin die Tür, Johannes 10. Ich bin die Tür. Und das treten wir in Jesus Christus, in die Gegenwart dieses Gottes hinein. Boah, ist das gut. Advent ist nicht das Schnulzenfest. Adventszeit zeigt uns die Größe und die Majestät Gottes und das Geschenk der Rechtfertigung in Jesus Christus. Und deswegen gehört zur Adventszeit dazu, dass da Menschen, Männer und Frauen, Alte und Junge sind, die erlebt haben, die Tür war zu, aber die war sowas von zu. Und er hat sie in Jesus unwiderruflich für dich, für mich aufgemacht. Ach, jetzt ist das heute Morgen ja der Klassiker, wie es immer ist, wenn eigentlich Gottesdienst gefeiert wird. Dass natürlich ganz, 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 ganz viele da sind, die sagen, ja, genau das ist mein Ding, genau das ist mein Fundament. Halleluja, Amen, das gilt mir. Und dann gilt mir Psalm 118, tut mir auf die Tore der Gerechtigkeit, nicht meiner Gerechtigkeit, seiner Gerechtigkeit, dass ich durch sie einziehe und dem Herrn danke. Das ist das Tor des Herrn, die Gerechten werden dort ansehen. Und dann schlurfen so normale Menschen wie du und ich da rein und sagen, ja natürlich, gerecht, reine Hände, reines Herz, reiner Mund, bin ja schließlich ich. Nein, ist der Christus, der es für mich getan hat. Das ist eine. Und ganz viele da sind, das ist unser Jubel im Advent. Wir dürfen hineintreten durch das Tor der Gerechtigkeit, das er uns geschenkt hat. Aber es können ja auch Menschen da sein, zuhören, miterleben, die sagen, das ist für mich gar keine Wirklichkeit, das ist für mich noch gar nicht geschehen. Dann merken wir, dann kriegt dieser erste Advent in diesem Jahr, dann kriegt er so einen Charakter eines Rufes, den Charakter einer Einladung. Dann kriegt er den Charakter, hallo, dann ändere das doch, dann ändere das doch. Dafür ist doch genau Jesus da, dass du nicht mehr vor dieser verschlossenen Tür stehen musst. Dass du nicht mehr sagen musst, ich habe eben unreine Hände, unreines Herz und unreine Lippen. Ich habe keine Chance. Sondern darf ich zu Jesus Christus gehen. Und er reinigt, er vergibt, er wird der Herr meines Lebens. Und dann wird echt Advent, dann kommt er an. Und dann darf ich in Jesus Christus zu ihm gehen. Ja, tatsächlich, über diesem ersten Advent steht eine ganz große Einladung. Komm zu diesem Jesus und mit diesem Jesus zum lebendigen Gott. Und dann danken wir Gott für diese Dimension. Wir danken Gott für diese Dimension. Und von dieser Makrodimension treten wir in diese Mikrodimension ein und wissen, ja, natürlich, als wir zum Glauben an Jesus Christus kamen, da war das für uns dieser Erfahrungsraum, dieser wunderschöne Erfahrungsraum. Ich habe jetzt Zugang zu Gott, dem Vater. Ich habe Zugang zu Jesus Christus. Und ich weiß, jetzt dreht sich das Bild um. Nicht ich gehe nur zu ihm, sondern es dreht sich das Bild um. Er kommt zu mir. Genau selbe Gedankengang, nur andersrum gedacht. Tür zu Gott in Jesus Christus auf. Ich gehe zu ihm durch Jesus. Und umgekehrt, er, Jesus, kommt zu mir. Er zieht in mein Leben ein. Wow, das ist klein. Das ist die Mikrodimension. Dass Gott tatsächlich sich so dermaßen klein machen kann und klein machen will, dass er mit meinem kleinen, wow, wirklich sehr, sehr kleinen Kosmos klarkommen muss. Dass schon eine mächtige Dezimierung von Lebensraum mit mir klarkommen muss. In meinem Herz. Aber er ist da. Und jetzt kennt die Bibel diese Sprache, die kennen wir alle miteinander. Das ist eine Bildsprache, dass es manchmal sein kann, als ob, obwohl ich mit Jesus zusammen bin, er doch wieder vor der Tür steht. Irrer Gedankengang. Aber dass wir das für uns selber so empfinden, zu wahrnehmen, dass es Zustände, geistliche Zustände, Zustände von Menschen gibt, die an Jesus Christus glauben, indem sie es empfinden haben, der steht vor der Tür. Wir haben das im Denken der Bibel, zum Beispiel im Propheten Hesekiel. Im Propheten Hesekiel gibt es so eine ganz blöde Passage, also blöd in Anführungszeichen, da zieht die Kavod, der Kavod, die Herrlichkeit, da zieht die aus. Da zieht die aus. Da ist die draußen. Ein Tempel ohne den Melch HaKavod, das ist ja im Grunde genommen, das geht doch gar nicht. Doch der zieht aus. Und deswegen haben wir die Redewendung in den geistlichen Gedanken, dass Jesus, jetzt kommt das kleine Wörtchen, wieder einzieht. Er kommt wieder in mein Herz. Ich weiß, ob das für Sie was auslöst, aber unsere Biografien laufen ja selten so wie geplant. Die laufen ja selten so, wow, zack, alles flutscht, alles klappt. Sondern die Wirklichkeiten um uns herum, die haben wahnsinnige Verschleißerscheinungen. Und da sind dann Dinge gelaufen, die unterschiedlichsten Welten, mit denen wir auseinanderzusetzen uns hatten und auseinandersetzen müssen. Und manches Mal bleibt dann, in Anführungszeichen, Jesus auf der Strecke. Kennen wir sowas? Dass die Tür, was Jesus betrifft, zu ist, obwohl ich ganz grundsätzlich zu ihm gehöre. Und jetzt merken wir dieses Thema, das ist eine rote Linie, die ganze Bibel hindurch. Wir haben es zum Beispiel in 1. Mose 24, Vers 31, da sagt es dann Laban zum Knecht Abrahams, warum willst du draußen stehen, du Gesegneter des Herrn? Ich will, dass du reinkommst. Ich will nicht, dass Jesus draußen, außerhalb meines Lebens steht. Ich will, dass er wieder reinkommt. Wir haben es bei Mose in 1. Mose 18, bei Abraham in 1. Mose 18, wo Abraham sagte, wenn ich Gnade gefunden habe vor dir, dann komm zu mir. Wir haben es im Neuen Testament, das wissen ganz viele, in diesem Sendschreiben an die Gemeinde in Laodicea, da heißt es, siehe, ich stehe vor der Tür. Das ist für Christen gesagt, wohlgemerkt. Siehe, ich stehe vor der Tür, sagt Jesus, und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftut, dann werde ich zu ihm hineingehen und das Abendmahl feiern, er mit mir. Wir haben das in den ganzen Adventsliedern, immer haben wir das. Wir singen es nachher auch noch. Komm, oh mein Heiland. Das sind also Menschen, komm, oh mein Heiland. Das sind also Menschen, die schon Jesus kennen. Komm, oh mein Heiland, Jesus Christ. Meins Herzens Tür, die offen ist. Ach, zieh mit deiner Gnade ein, dein Freundlichkeit auch uns erscheint. Dein Heiliger Geist uns führ und leit den Weg zur ewigen Seligkeit. Dem Namen dein, o Herr, sei ewig preis. Und er, komm, oh mein Heiland. Vielleicht ist das dein Adventsgebet. Vielleicht ist dein Adventsgebet. Ich weiß nicht, was die Biografie mit dir gemacht hat. Aber vielleicht sind die Türen, was Jesus betrifft, die sind zu. Vielleicht sind sie wirklich ganz bewusst von dir verschlossen worden, weil irgendwas vorgefallen ist, was nicht zusammengepasst hat mit Jesus, deiner Meinung nach. Vielleicht war es aber auch einfach nur blöde Gewohnheit. Jetzt ist das Ding so dermaßen zu, hat sich verzogen, die Tür in den Angeln knarrt oder wie auch immer, nimm die Metapher, wie du willst. Dann ist das vielleicht die schöne, große, heilige Adventsaufgabe. Zu singen, zu beten, es ihm zu sagen, komm, oh mein Heiland, Jesus Christ, meines Herzens Tür, der wieder, sag ich jetzt mal, offen ist. Geh zu ihm. Bitte, geh doch zu ihm. Wenn die Tür verrammelt ist, weil da wirklich ein Lebensstil eingezogen ist, von dem du genau weißt, das passt überhaupt nicht zu Jesus. Das passt nicht zu Jesus. Das will Jesus nicht. Komm doch zu ihm. Bitte. Wie doof, wenn man da ihn vor der Tür stehen lässt, wo er gesagt hat, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Und dann dürfen mit all dem Erkannten unseres Lebens in die Gegenwart Jesu treten und sagen, bitte vergib mir, Jesus, und komm bitte wieder in mein Leben. Was wäre das für eine Adventszeit? Boah, was wäre das für eine Adventszeit? Vielleicht ist wirklich so dermaßen ein biografischer Schmerz in dein Leben eingezogen. Sind Dinge vorgefallen, egal ob jetzt Täter oder Opfer oder diese blöde Mischung aus beidem, wo du weißt, das hat mich rausgehauen aus der Gemeinschaft mit Jesus. Das hat mich rausgehauen. Ich habe die Warum-Frage gestellt. Ich habe keine Antwort gekriegt. Ich bin in Schlieren geraten. Es war einfach alles bescheuert. Und jetzt, es läuft mein Leben halt, wie es so läuft, auf der B-Spur. Komm doch und hol ihn wieder rein. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Komm doch, Herr Jesus, komm rein. Setz dich an meinen Tisch, setz dich in mein Leben wieder rein. Ich muss das mit dir nochmal in aller Ruhe durchsprechen und durchbeten, was da gelaufen ist. Was vielleicht bis heute so weh tut. Oder die blöde Gewohnheit, die ich schon gar nicht mehr weiß, was eigentlich war. Vielleicht bin ich auch gefangen. Schlicht und einfach gefangen. Es gibt so doofe Gefangenensysteme. Das Gefangenensystem des Beschäftigtseins. Keine Zeit. Mein Leben, so ein Schwachsinn. Jede Zeit, die du hast, kommt von ihm, ganz allein. Ganz allein. Er schafft Zeit. Er. Und keine Elle Verlängerung deines Lebens durch blödes Rumrennen. Dass ich rauskomme aus dieser Gefangenschaft und sage, Jesus, ich bin in meinem eigenen System laufe ich hole. Ich will es nicht, bitte. Aber wir könnten noch weitermachen. Ich weiß nicht, was deine Zustandsbeschreibung ist für Jesus, was die Bewohnbarkeit und die aktuelle Bewohnung deines Herzens betrifft. Aber eins, lass dir gesagt sein, er passt auf jeden Fall in dein Herz rein. Er passt von der Dimension dein Herz rein, wo ich sage, es ist unglaublich eng bei mir. Er passt auch von dem geistigen Radius in dein Herz rein, wo ich sage, ich bin so dermaßen in meiner kleinen Welt verkantet. Er passt auch in deine Amoralität deines Herzens rein, sag mal, in den Sumpf, in den stinkenden Sumpf meines Lebens, Herr Jesus, möchtest du nicht rein? Doch. Es gilt für alle. Und lass uns das zur Adventszeit mit dazu gehörend erklären, dass wir bitten dürfen, komm, oh mein Heiland, Jesus Christ, meins Herzenstür, die offen ist. Und dann zieht er ein. Der kommt wieder. Mensch, was wird das für eine Adventszeit? Ein großes Tür aufmachen für Jesus. Eine Tür aufmachen für Jesus. Jeden Moment neu. In jeder Gelegenheit. Mit all den Lebensbereichen, die uns jetzt in diesem Augenblick hier und darüber hinaus bewegen. Siehe, ich stehe vor der Tür, sagt er dir. Und ich klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, dann werde ich zu ihm hineingehen. Ich mache das. Und dann hast du und habe ich Jesus wieder, ganz neu, in meinem Herzen und Leben. Das ist die Mikrodimension. Die Makrodimension, ich habe Gott an die erste Stelle gesetzt und er lässt mich in Christus den rechtfertigenden Gott erleben. Ich habe Zugang zu ihm. Die Mikrodimension, er wohnt wieder in meinem Herzen. Und ja, und natürlich gehört dazu diese unglaubliche Zeitachse, diese wahnsinnige Zeitachse. Das ist ja das, was uns in diesem Psalm besonders bewegt. Mache die Tore weit und die Türen in der Welt hoch. Komplette Irritation. Man hätte gedacht, in Jerusalem, im Tempel, in meinem kleinen Herzchen. Nein. Mache die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre, der Herrlichkeitskönig einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr. Gottes Name. Stark und mächtig, der Herr, mächtig im Streit. Es ist eine potenzierte Form. Mache die Tore weit und die Türen der Welt hoch, dass der König der Ehre einzige Wiederholung. Wer ist denn der König? Er ist der Herr der Heerscharen, der Herr Zebaoth. Wieder ein Militärbegriff. Er ist der König der Ehre. Oh, da kommt eine ganz andere Dimension rein. Da kommt eine andere Dimension rein. Wenn die Tore der Welt, die Weltpforten sich öffnen müssen, weil der Melcher Kavod, weil der Herrlichkeitskönig einzieht. Ihr Lieben, das wird was. Boah, das wird was. Das wird was. Das wird ein Staunen geben, wenn diese altknarrenden Angeln sich auftun. Und nicht Jesus auf dem Eselchen da reinhoppelt, sondern entsprechend der Johannes-Offenbarung Kapitel 19, als der Herr Zebaoth, mächtig im Streit, sich sichtbar macht im Geschehen dieser Welt. Wow. Dann wird in Erfüllung gehen, nochmal ganz anders in Erfüllung gehen, was so in der Losung steht. Dann wird der Zion getröstet werden. Das brauchen sie jetzt schon dringend. Aber dann mal ganz anders. Und sie werden es erleben. Sie werden es erleben, wenn der Zion getröstet wird. Weil der Messias des Zion, der Messias des auserwählten Volkes kommt. Oh, wir können das nur ganz begrenzt vorstellen, was das bedeutet. Und wenn das nicht nur die Generation, die jetzt gerade lebt, bedingt, sondern das grundsätzlich sein Volk bedingt, seit Abrahams Welten. Mein Gott. Gehen die Weltangeln auseinander. Und der Melcher Kavod zieht ein. Aber das Irre ist, der zieht ja nicht allein ein. Wenn der Melcher Kavod einzieht, dann zieht er, das lesen wir an vielen Stellen, dann zieht er mit den Seinen ein. Und plötzlich merken wir mit unserem kleinen, krabbeligen Leben auf dieser Erde, in was für ganz anderen Dimensionen Gott denkt mit uns. Und ja, versteht ihr? Ja, natürlich. Plätzchen, Punsch und Schnee, alles bleibt. Aber plötzlich merken wir, oh ja, mein Gott. Oh ja, mein Gott. Ich danke dir, dass durch die Rechtfertigung in Christus und durch die Bewohnung mit dir, Jesus, mit dir, der Melcher Kavod, einziehen darf und teilhabe an deinem Aufrichten der Herrschaft. Und dann bedingt das ja auch die gesamten Völkerwelten. Dann ist endlich klar, wer das Sagen hat. Und dann tritt er in dieser Reinheit, dieser Schönheit auf und schafft über dieser gequälten Erde das Geschenk des heiligen Gerichtes und zeigt dieses Gesicht von Golgatha, wo das Urteil über diese Welt schon lange gesprochen hat. Und so kriegen wir mitten in unserem kleinen Adventsgekrabbel diesen weiten Atem der Zukunft Gottes, weit geöffnete Türen für den Pantokrator, für den Herrscher des Universums, alle Türen auf für Jesus. Und wer das sieht, hat er macht sie ja heute schon auf. Alle Türen auf für Jesus. Und deswegen nennen wir seinen Namen. Deswegen stellen wir ihn in die Mitte. Deswegen sind wir bestimmt von ihm, ausgerichtet auf ihn. Und sagen, alle Türen in allen unseren Räumen, die wir zu bestimmen haben, jetzt schon auf für Jesus. Jetzt schon auf für Jesus. Jesus, überall. Du musst jetzt schon überall rein, bis dann endlich diese großen Pforten der Welt aufgehen. Meines Herzens Pforten und meine Pforten in meinem Leben und meinen Beziehungen, meinem Beruf, meiner Gemeinde. Weit auf für Jesus. Jetzt schon. Das Advent. Türen auf für Jesus. Er muss bestimmen, er muss überall reingucken, über das letzte Wort haben, mitsprechen, mitdiskutieren, mitentscheiden. Er ist es. Das Advent. Boah, was ist das für eine Adventszeit? Sie müssen sich beeilen, die ist wahnsinnig kurz in diesem Jahr. Es ist wahnsinnig kurz. Deswegen verlieren Sie mit mir keinen Tag mehr. Bitte verlieren Sie mit mir keinen Tag mehr. in dieser Adventszeit, in diesem Jahr, mit großer, wunderschöner biblischer Klarheit, sich genau darauf zu konzentrieren, sich darauf einzulassen und das für sich persönlich zu wissen. Der heilige, allmächtige Gott hat mich in Jesus Christus gerechtfertigt. Ich habe einen offenen, freien Zugang zu Jesus und zum Vater im Himmel und ich bete ihn darüber an. Alle meine Schuld ist in Christus abgetan. Es ist Advent. Und ich lade ihn ein. Komm, oh mein Heiland, Jesus Christ, meins Herzenstür dir wieder offen ist. Ach, zieh mit deiner Gnade wieder ein. Das ist Advent. Und Herr Jesus, bis dann endlich die ganz großen Pforten aufgehen. Die Pforten dieser Welt, ach, was wird das schön. Sind meine kleinen Pforten für dich, Herr Jesus, schon ganz weit auf. Misch mit, regiere, herrsche, bestimme, lenke, leite. Bitte, Jesus, bitte, überall, in allen Bereichen. Das ist Advent. Das ist Advent. Ja, und jetzt der Punsch dazu und der Schnee dazu und die Päckchen dazu, alles dazu. Aber das ist Advent. Und dafür danken wir unserem Gott. Er hat den großen Advent geschaffen. Und daran haben wir in einer unglaublichen Art und Weise Anteil. Gott sei Dank. Ich bete. Herr Jesus Christus, wenn diese ganz besonderen Wochen wieder da sind und wir uns daran freuen mit all dem, was du auch uns damit ganz persönlich schenkst, in kleinsten Erfahrungswelten, dann treten wir mit diesen guten alten Worten in deinen Horizont, deinen Raum, deinen Adventsraum hinein. Und Herr Jesus, wir wollen einfach heute Morgen an diesem ersten Advent, wir, die wir zum Glauben an dich kommen durften, die von ganzem Herzen danken, dass wir mit unseren unreinen Händen, dass wir mit unseren dreckigen Herzen, dass wir mit unseren unwahrhaftigen Lippen, dass wir durch dich gereinigt und geheiligt und gerechtfertigt worden sind. Wir danken dir dafür. Und wenn das irgendjemand hört, sieht und miterlebt und ebenfalls diese Sehnsucht hat, dass das passiert, dann schubs ihn, zieh ihn, schenk es ihm, dass diese Person Ja sagen darf zu dir und dieses Geschenk des freien Zugangs zu Jesus erleben darf. Und dann weißt du, wie oft wir dich wieder ausgesperrt haben, warum auch immer. Und wir sind so froh, dass du dich nicht beleidigt zurückziehst, dass du dich nicht verabschiedet hast, dass du nicht außen vor bleibst und dass du mit diesem ersten Advent und sagst, mach doch die Tür wieder auf. Ich klopfe und wir hören dein Klopfen und wir öffnen die Tür und du kommst hier rein. Das ist Advent. Und dann bitten wir dich, bis dass du diese Weltenpforten aufstoßen wirst und sie aufgehen müssen, dass du bis dahin schon in unserem Leben die volle Regierung, die volle Herrschaft bekommst. Herr Jesus, bestimm du heute schon in unserem Leben, in unserer Gemeinde. Du bist der Herr. Danke für die Adventszeit. Danke für diese ganz besonderen Wochen. Bitte lass sie in der Dimension, neben allem Schönen, in der Dimension gefüllt sein von dir, unserem Gott. Das ist unser Gebet. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.